Während in diesem Sommer narzisstische Rackets ihre Politik gegen Flüchtlingsunterkünfte betreiben, Brandanschläge und Randale, geht die am vergangenen Wochenende ist die die Blätter des IZ3W verschickt worden und ein Thema, das eigentlich dazu passt zum Rassismus, aber sich ganz woanders verortet, ist das Schwerpunktthema dieses Heftes, des Heftes der 350. Ausgabe, grenzüberschreitend Antirassismus im Süden. Neben mir sitzt Martina. Martina ist verantwortliche Redakteurin dieses Schwerpunktes. Martina, wie seid ihr auf dieses Thema so gestoßen?
Erstmal verantwortlich immer zusammen mit anderen. Bei uns kann man ja in Themen-Schwerpunktgruppen auch mitarbeiten. Wir verstehen uns als eine offene Redaktion. Und weil sie offen sind, sind wir, glaube ich, auch auf das Thema gekommen, weil ja verschiedene Leute bei uns immer wieder auch in der antirassistischen Arbeit hier konkret involviert sind und sich gleichzeitig immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, was für antirassistische Bewegungen gibt es vielleicht auch im globalen Süden, aus denen wir Ansätze übernehmen können, aus denen wir lernen können, aus deren Kämpfe wir auch Ideen bekommen. Das war so der Anlass. Das ist aber nicht Thema des Themenschwerpunktes, sondern eigentlich die Tatsache, dass sich der Kolonialismus und damit auch der Rassismus als seine legitimierende Ideologie auf der ganzen Welt wiederfindet. Es gibt eigentlich keine Länder, in denen der Kolonialismus nicht vorhanden war, wenngleich es Zentren gab mit mehr Macht und marginale Regionen, in denen man das vielleicht nicht alltäglich gespürt hat. Das war für uns der Anlass, auch für den Titel Grenzüberschreitend und entgrenzt Antirassismus im Süden, weil nämlich nach der Unabhängigkeit der jeweiligen Länder natürlich dieser Rassismus kein Ende gefunden hat. Das sind ja Gewaltstrukturen, die auf verschiedenen Ebenen einfach fortwirken. Und wir haben uns gefragt, wie die in einzelnen Ländern aussehen. Wir haben natürlich nur einzelne Länderbeispiele dabei aufführen können. Einfach auch deswegen, weil natürlich mit dem Kolonialismus eine rassistische Hierarchisierung der Gesellschaft stattgefunden hat. Es hat ja auch sogenannte koloniale Kollaborateure gegeben. Das ganze System der Ausbeutung war mit der Unabhängigkeit vieler Länder ja nicht beendet. Und für uns war die Frage einfach interessant. Wie sind die einzelnen Länder mit ihren internen rassistischen Strukturen, die durchaus kolonial indiziert waren, dann weiterhin umgegangen? Es gibt einen zweiten Grund, den ich auch gerne aufführen möchte, und das ist die Tatsache der Medien-Mainstream-Berichterstattung über sogenannte ethnische Gewalt, ethnische Konflikte. Auf der ganzen Welt scheint es Konflikte zu geben und damit innerhalb von Europa auch immer häufiger Anlässe, mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen und sagen, hier, das, was da abgeht, diese ethnische Gewalt, das ist ja quasi Rassismus, also wir sind nicht die Einzigen.
Also ich habe dich jetzt aber richtig verstanden, ihr fokussiert den Rassismus, namentlich im Süden, insbesondere auf die koloniale Vorgeschichte.
Ja, wir haben
verursacht ihr das oder ist das ausschließlich? Oder?
Wir haben schon die Frage offen gestellt und es gibt jetzt auch keine eindeutige Antwort. Es sind jegliche rassistischen Zustände, die man in Ländern, nehmen wir mal das ganz schlimme Beispiel Ruanda, das aktuelle immer noch Beispiel Südafrika oder Brasilien oder Indien, man kann ja fast überall hinschauen. Also wir beantworten die Frage nicht eindeutig und das war für uns auch nicht unbedingt der Fokus, aber auf der Spurensuche nach den Hintergründen rassistischer aktueller Zustände kommt man eben fast überall immer wieder auch auf Spuren des kolonialen Rassismus. Am Beispiel Ruanda zum Beispiel. Ja, Ruanda Genozid 1994, bei dem über oder rund 1 Million Menschen ihr Leben verloren haben. Der Konflikt, der sogenannte zwischen sogenannten Hutu und Tutsi, ein als ethnischer Konflikt bezeichnetes Massaker, mit den anschließenden Gacaca-Prozessen, da hat sich halt die Frage gestellt, ist es jetzt Rassismus völlig unabhängig von kolonialen Kontexten? Definitiv ist es so, dass über den Kolonialismus eingeführt wurde, dass diese Kategorie Hutu und Tutsi überhaupt festgeschrieben wurde. Das waren früher eher Klassenkategorien, die durchlässig waren. Und dieses unverrückbar ethnische das dann auferlegt wurde und das natürlich auch der ruandische Staat dann übernommen und extrem politisiert, instrumentalisiert und ausgenutzt hat, ist aber durch eine koloniale Verwaltung eingeführt worden. Es gibt Spuren, das heißt aber nicht, dass nicht die rassistische Gewalt aktuell auch gelebt wird und zwar auf ganz unterschiedlichen Ebenen.
Jetzt wollte ich eigentlich gerade noch einen Sidestep machen. Wie geht ihr denn mit sowas um? Also ich meine, ich habe das jetzt schon verstanden. Ist ja auch klar, Kolonialherrschaft hat nicht nur die Eigenlegitimation, die Überlegenheit des Weißen und so weiter gebraucht zur Eigenlegitimation, hat natürlich auch vorgefundene Differenzen in den Gesellschaften, in denen er eingedrungen ist, genutzt, hat das auch zementiert als Herrschaftsinstrument. Aber ich wollte jetzt mal einen kleinen Zeitstep machen, der mir jetzt gerade so reingefallen ist. Osmanisches Reich zum Beispiel ist ja so ein anderer Typus. Diesen Typus habt ihr jetzt aber nicht.
Wir haben jetzt die Türkei in dem Themenschwerpunkt auch gar nicht drin.
Ja, aber wäre ja von der Seite nochmal ein interessanter Faktor gewesen, so möglicherweise ein anderes als jetzt der europäische und aber ich will jetzt keine Entlastungsfunktion, was du als zweiten Grund ja angeführt hattest, dafür wenden. Oh, guck, die machen ja auch ihre ethnischen Konflikte und deshalb können wir hin. Wie nehmt ihr diesen Strang auf in diesem Schwerpunkt?
Also ethnische Konflikte gibt es natürlich überall. Der Begriff der Ethnie wurde ja teilweise auch mit einem antirassistischen Impetus in den Diskurs eingebracht, aber einfach der ein neuer Begriff, eine andere Sprache heißt natürlich nicht, dass die alten Ideologien damit gleichzeitig über Bord geworfen werden, weil dieses ideologische System, das ja aus Zeichen, aus Sprache, aus Kultur, aus Bildungssystemen, aus Wissen besteht, was weitergegeben wird, das kann man nicht einfach über Bord schmeißen und es wird unterstützt weiterhin auch durch Gesetzmäßigkeiten auf der Ebene der Institutionen, durch institutionelle Diskriminierungen, die wirken so eng ineinander, dass mit dem Begriff der Ethnie natürlich der Rassismus nicht abgeschafft wurde. Ganz im Gegenteil, wurde immer häufiger der Begriff ethnischer Konflikte dafür verwendet, um zu zeigen, dass es ja sowas wie Rassismus scheinbar auch in anderen Ländern gibt. Natürlich ist das eine ganz krasse Form von Gewalt, die auch mit Ideologien arbeitet, die mit festen Zuschreibungen arbeitet. Jetzt, wenn man nach Darfur in den Sudan schaut zum Beispiel, die über Gewaltstrukturen Menschen ausgrenzt, Identitäten festschreibt, Gewalt legitimiert. Also das ist sehr nah auch an dem kolonialen Rassismus dran. Und uns geht es eigentlich nicht um die Frage, immer zu zeigen, ist das ein Produkt des kolonialen Rassismus, sondern diese Mechanismen aufzuzeigen, die zu diesen gefährlichen Situationen führen. Wie werden da Medien eingespannt? Wie wird populistische Meinungsmache eingespannt? Wie werden Menschen zu Sündenböcken gemacht? Wie wird das Ganze institutionalisiert festgeschrieben? Also welche Mechanismen wirken da zusammen und das an unterschiedlichen Ländern?
Du gibst mir jetzt eine gute Steilvorlage, dich zu fragen. Dann geben wir nochmal den Überblick in die Schwerpunktartikel rein. Also die Artikel des Schwerpunktes rein, wie ihr das versucht habt, da rauszuarbeiten.
Ja, also ein Land hier, das erste Erbe der Apartheid im rassistischen Überlegenheitsdünkel von Rita Schäfer, da geht es um die Regenbogennation Südafrika. Das war für uns auch deswegen ein aktueller Anlass, weil dort ja sehr häufig auf die xenophoben Übergriffe von Schwarzen auf Schwarze aufmerksam gemacht wird. Und ihre These ist, dass damit eben ein Stück weit auch tatsächlich abgelenkt wird von dem Erbe der Apartheid, von rassistischen Strukturen, die nach wie vor zum Beispiel an den Universitäten aufzufinden sind, auch abgelenkt wird von der Tatsache, dass durch ein Ausbeutungssystem, durch Arbeitslosigkeit, durch fehlende Rechte für Migrantinnen einfach Menschen gegeneinander aufgehetzt werden teilweise und die eigentlichen Hintergründe dieser Ausgrenzung, dieser Gewalt, die sich zwischen verschiedenen Gruppierungen abspielt, das ist einfach nicht mehr in den Medien drin. Also Arbeitslosigkeit zum Beispiel oder auch die Wohnsituation.
Sehe ich das richtig, dass ihr praktisch immer so eine andere Facette dann aufmacht, wenn wir jetzt zum nächsten Artikel kämen, Brasilien, überschrieben mit die Demokratie der guten Erscheinung. Ich habe das nachher nochmal gesehen, Solidarität im Libanon zum Beispiel auch so. Ist das ein bisschen gegenüberstellend oder ist es nicht gegenüberstellend? Ist es nur der Titel, der dann gegenüberstellt?
Also wir haben da keine Länder direkt gegenübergestellt, sondern einfach nur einzelne Beispiele geschrieben. Aber es gibt immer wieder interessante Querverbindungen, die die Leserinnen, glaube ich, für sich auch gut ziehen können. Bei Brasilien, weil du das gerade ansprichst, geht es um die Democracia Racial. Das ist so die Idee, ein nicht rassistisches Brasilien in der Unabhängigkeit zu schaffen, das aber mit dem Motiv des Mestizentums, also eine nationale mestizische Identität sehr stark spielt, den kolonialen Rassismus nicht direkt übernommen hat, insofern als dass die Idee des Weißwerdens, also nicht der unverrückbaren identitären Zuschreibung dort wichtig ist, sondern die Idee des Weißwerdens teilweise auch schwarze Identitätspraxen weggenommen hat und damit aber der Rassismus im Land selber nicht überwunden wurde. Das ist so ein Beispiel aus Brasilien. Wir haben uns auch in Indien mit dem Kastensystem ein bisschen beschäftigt, weil das natürlich nicht gleichzusetzen ist mit Rassismus aus verschiedensten Gründen. Damals auch auf der Antirassismuskonferenz in Durban 2002 in Südafrika nicht als rassistisches System anerkannt wurde, aber dennoch sehr viele Aspekte in der real gelebten Realität in Indien für die Dalit, für die Unberührbaren, für die sogenannten Kastenlosen dort auftauchen. Und einfach, um nochmal genau zu schauen, welche Gewaltstrukturen spielen da jeweils überall eine Rolle.
Kann man da Erkenntnisse sagen, weil das ist, oder soll man dann lieber gucken?
Ja, also jetzt ganz grob, ich bin da ja auch keine Expertin drin, aber ganz grob wird natürlich das Kastendenken nicht unbedingt deswegen gleichzusetzen mit einem rassistischen System, weil es religiös motiviert und nicht ursächlich rassistisch motiviert ist, sagen die einen. Andererseits ist die Antikastenbewegung, Self-Respect Movement, schon sehr darauf aufzuzeichnen, wie diese Diskriminierungen ausgrenzend wirken und eigentlich einen sehr ähnlichen Effekt haben wie der Rassismus an sich, gerade wenn man jetzt an die hindu-nationalistische Bewegung denkt, die dem ja auch wieder ein anderes Konzept nochmal gegenüberstellt, nämlich das der indischen Ureinwohner, was auch mit dem Wort indische Arier belegt wird und das in dem Fall dann schon wieder der Sache sehr nahe kommt.
Wenn man so eine Überschrift liest wie "Wenn Hass Thailändisch spricht", dann ist man erstmal verblüfft möglicherweise mit seinem eurozentrischen Blick.
Ja, auf Thailand, da kam uns zuerst die Idee, Thailand ist ja auch Kollaborateur zur Zeit des Nationalsozialismus gewesen. Von daher hat uns nochmal interessiert, wie verhält sich Thailand eigentlich zum Begriff der Ethnie und Ethnizität, weil es ein Land ist, in dem eben auch mit der Vielfalt der Ethnizität ja immer wieder geworben wird. Es gibt dieses Konzept der Thainess, was in der thailändischen Geschichte dazu genutzt wurde, letztendlich allen Ethnien die Chance zu geben, aber auch den Druck zu machen, thailändisch werden zu können. Von der Geschichte her ist dieses Konzept der Thainess und der Thaisierung schon durchaus auch eine Gegenstrategie gegen die Kolonisatoren gewesen, weil man wollte nämlich beweisen, dass man mindestens genauso gut ist wie ehemals die Briten und die Franzosen. Auf der anderen Seite ist dadurch ein System entstanden, das viele Gruppierungen auch dazu gezwungen hat, Thai zu werden. Das heißt, wer Thai wird, es sind immer nur die, die sozusagen diese Dreifaltigkeit von Religion, in dem Fall Buddhismus, Monarchie und was war das dritte, mir fällt es gar nicht ein. Also wer mit dem konform geht, kann Thai werden. Wer das nicht tut, wird dann aber auch gerne als Kommunist denunziert.
Kleiner Schluss vielleicht, Libanon, jetzt gerade ungefähr ein Viertel der Bevölkerung sind Flüchtende aus Irak, aus Syrien. Ihr habt eine andere Facette gesehen?
Ja, Libanon mit seinen, ich glaube, knapp 4 oder ungefähr 4 Millionen Menschen, ein Drittel, fast die Hälfte Flüchtlinge inzwischen. Es gibt natürlich viele Migrantinnen immer schon im Libanon über ein Patronagesystem. Wenn man sich vorstellt, 250.000 Hausangestellte arbeiten im Libanon, die aus Ländern wie Sudan, Eritrea, Bangladesch, Philippinen kommen und die schon seit langer Zeit eine sehr massive Form rassistischer Gewalt, also auch es gibt auch eine Form des arabischen Rassismus erleben. Dort sind insbesondere von feministischen Gruppen aus, vielleicht auch weil es sehr stark um Hausangestellte geht, diese Themen immer wieder auf die Tagesordnung gebracht worden, was nicht einfach war, weil sich Libanon auch ein Stück weit so als multikulturelle, offene Gesellschaft per se definiert. Insofern war das ganz gut, es mit dieser Frage von Feminismus auch zusammenzubringen. Und erst als durch eine Videokampagne aufgezeigt wurde, dass in touristischen Orten Hausangestellte diskriminiert werden, war dann auch von staatlicher Seite jemand dazu bereit zu sagen, nein, im Libanon gibt es keinen Rassismus, das darf nicht sein, weil nämlich damit der Tourismus sozusagen als Geschäft bedroht war. Also da haben sie offensichtlich genau den wunden Punkt getroffen.
Gut, also das ist die 350. Ausgabe, beziehungsweise noch viel, viel mehr. Mehr Artikel, vielleicht noch ein kleiner Überblick. Wir haben bloß jetzt nicht mehr so viel Zeit, was dir noch wichtig wäre.
Ich würde ganz gerne einfach nochmal erwähnen, dass wir zu der Frage, die du aufgemacht hast mit kolonialem Rassismus oder Rassismus unabhängig von kolonialen Geschehnissen, inwiefern geht das zusammen oder auch nicht, haben wir eine längere Debatte geführt mit Albert Scheer, mit Rirandu Magi Gisa Bartl und Maria Doma Castro Varela. Die Langform dieser Debatte ist auf unserer Internetseite www.iz3w.org nachzulesen. Im Heft ist tatsächlich nur eine sehr kurze Version dieser
Debatte. Auch nachzuhören, habe ich gehört.
Nachzuhören vielleicht demnächst.
Vielleicht demnächst. Also ihr habt die Debatte auch aufgezeichnet und werdet sie gegebenenfalls im Nord-Süd-Funk zur Ausstrahlung bekommen.
Das Heft beschäftigt sich sonst auch noch mit anderen Orten, mit der Boko Haram in Westafrika, auch mit der alltäglichen Entrechtung von Frauen dort, nochmal mit Indien und den Selbstmorden im bäuerlichen Milieu. Dann gibt es ein Interview mit Heiko Wegmann, wo es um die Dekolonisierung des Denkens geht, anlässlich der Tatsache, dass Freiburg postkolonial jetzt seit 10 Jahren besteht. Und in Kultur und Debatte setzen wir uns eigentlich auch nochmal mit Themen auseinander, die mit Rassismus indirekt zu tun haben, nämlich mit dem fotografischen Gedächtnis und dem Umgang kolonialer Fotografie. Heute in einem Interview mit Tamar Garb sowie mit dem Konzept des Ubuntu.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deinen Besuch, Martina.
Und ich mich für die Einladung.
Und die Präsentation. Und das Buch, das Heft kann man im gewöhnlich gut sortierten Buchhandel bekommen und natürlich bei euch beim Verlag auch.
Direkt bestellen auf iz3w.org.
Danke.